Lieben, ich begrüße euch auch nochmal recht herzlich. Und ihr habt ja schon gehört, außerdem empfehle ich dieses Buch wirklich für jeden von euch. Es ist ein ganz, ganz kostbares Buch mit vielen guten Wahrheiten, die Gott für uns bereithält. Und damit wir sie verstehen und sie in unser Herz fallen können, ist es wichtig, dass man diese Lektüre vielleicht auch liest. Die hilft uns dabei, besser zu verstehen. So, ich möchte kurz beten und ich danke dir einfach, Vater, dass du uns heute Morgen deinen Heiligen Geist hier in diesem Raum und für die Zuhörer am Livestream richtig dicke, fette austeilst, Herr, sodass wir aufmerksam sind, dass wir verstehen und begreifen, damit wir diese Dinge, die wir hören, die du uns heute Morgen servierst, in unser Herz hineinpflanzen können, damit sie aufgehen und Frucht bringen. Dazu müssen sie Wurzeln ziehen, Herr. Und dafür, Heiliger Geist, bist du zuständig. So danke ich dir von ganzem Herzen, dass du uns jetzt hier hilfst, zu verstehen und zu begreifen. So, und der erste Punkt, den ich habe, der heißt Satans Niederlage. Und dazu lesen wir Hebräer 2, Vers 14 und 15. Da heißt es: Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel, und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Und ich denke einfach, Jesus kam ja nicht auf die Erde mit der Erwartung, dass jetzt alle gefallenen Menschen so leben wie er. Das hätte auch keiner gekonnt. Denn aus einem Esel kann kein Reitpferd werden, weil die Blutlinie nicht stimmt. Und so ist einfach Fakt, ja, wer aus Adams Blutlinie geboren wurde, hatte die falsche Blutlinie. Ne? Das war nichts Göttliches, das war aus Sünde heraus geboren. Ein sündiger Same ist durch Adam später in die ganze Menschheit hineingegeben worden. Und so musste Gott eine ganz neue Blutlinie schaffen. Und das war Jesus. Durch Jesus hat er das getan. Er war der Erstgeborene und durch ihn entstand eine ganz neue Rasse. Und wenn ich euch so anschaue, denke ich, es ist gut. Ja? Wir sind, die meisten von uns, die sich bekehrt haben, gehören zu dieser neuen Rasse. Jesus wurde durch eine Jungfrau geboren, gezeugt durch das Wort seines himmlischen Vaters und war somit das Bindeglied zwischen Gott und den Menschen. In ihm war jetzt der reine Samen. Und das war auch ganz wichtig, weil dieser Plan, den Gott mit der Erde und mit den Menschen hier hatte, ist eigentlich genial gewesen. Denn Satan in seiner ganzen Schleue hat diesen Plan nicht durchschaut. Sonst hätte er ja mit aller Kraft verhindert, dass Jesus gekreuzigt würde, oder? Aber er war ja bemüht, genau das zu tun. Denn ein sündenfreies Leben von Jesus alleine hätte nicht ausgereicht, um die Menschheit zu erlösen. Wissen wir heute auch. Aber diese dämonischen Mächte haben nicht durchgeblickt. Ja? Er hat ja mehrere Aussagen gemacht, wo sie eigentlich hätten wach werden müssen. Zum Beispiel das Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt, damit es viel Frucht bringt und so weiter und so fort. Alle können wir jetzt hier nicht auflisten. Aber sie haben es nicht verstanden. Sie begriffen nicht, dass es nicht das Leben von Jesus, sondern sein Tod war, der den Plan Gottes in Existenz brachte. Und der ab dann diese Erde mit seinen Kindern bevölkerte. Ein toller Werdegang von dieser einen Person, Jesus, bis heute, wenn wir gucken, wie viele Menschen gerettet, erlöst und befreit wurden, dann ist das richtig. Also es imponiert mir, es gefällt mir. Denn durch den Tod und die Auferstehung von Jesus wurde Satan die Herrschaft entzogen. Und die Gefangenen, haben wir gelesen, wurden freigesetzt. Ja. Der Teufel und seine Mächte waren völlig ahnungslos. Sonst hätten sie ja, wenn ich daran denke, Pilatus stellte Jesus und Barabbas zur Wahl. Ja. Wen nahmen sie? Das Volk hat geschrien, Barabbas. Den Schwerverbrecher, da stand Jesus, der ihnen nur Gutes getan hatte, 3 Jahre lang. Er war mit Sicherheit überall bekannt. durch die vielen Wunder, die er getan hatte. Ein Mann, der nur Gutes ausgegossen hat über dieses Volk. Und doch schrien sie alle, kreuzigt ihn! Die Dämonen haben sich richtig angestrengt, diese Leute dort zu beeinflussen. Und so ist im Grunde genommen der Tod Jesu überhaupt nicht zu beschreiben. Denn er hat durch sein sündenfreies Blut hat er einen völlig neuen Versöhnungsbund zwischen Gott und den Menschen geschaffen, der ja den Segen wieder zurückbrachte. Wir reden heute über den Segen. Ach, den Titel habe ich gar nicht. Ergreife Gottes Segen für dein Leben. Aber ich dachte, er steht ja unten an, hat ihn bestimmt auch jeder gelesen. Steht nicht unten an? Nein? Doch? Keine Ahnung. Naja, jetzt wisst ihr ihn. Ne? Jesus starb ja nicht nur fleischlich, sondern er nahm jede Sünde, jede vergangene, jede gegenwärtige, jede zukünftige. All die unguten, unsauren, die dämonisch beeinflussten Gedanken, Handlungen und Werke der gesamten Menschheit in diesem reinen Geist auf. Das konnte er nur, weil er ohne Sünde über diese Erde gegangen ist. Und er trug die dafür vorgesehenen Konsequenzen. Wir lesen 2. Korinther 5, Vers 21. Da heißt es, denn er, Gott, hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und in Galater 3, Vers 13 heißt es, Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns wurde. Wisst ihr, Jesus empfing diesen geistlichen Tod, genauso wie wir geistliches Leben bei unserer Bekehrung empfangen. Es ist einfach ein Wunder Gottes. Dann ging Jesus mit seinem sündenbeladenen Geist in die Hölle. Und heute wissen wir ja, dass dieser Erlösungsplan erst durch die Auferstehung in Kraft trat. Wir heute wissen das. Als Jesus nämlich am Kreuz sagte, es ist vollbracht, da verkündigte er das Zeitalter, in dem Tieropfer benötigt wurden, damit man Sünde zudecken konnte. Jetzt aber wurde das wahre Opferlamm geschlachtet, Jesus Christus. Jetzt wird Sünde nicht mehr ab dem Zeitpunkt zugedeckt, sondern sie wird vergeben, reingewaschen, weggetan. Wisst ihr eigentlich, was das für eine Gnade ist? Wenn wir gesündigt haben, wir brauchen nur einen Satz und Jesus reinigt uns sofort von unserer Sünde. Das war im alten Bund nicht so. Dann ging Jesus in die Hölle. Das wirft zwar hier und da Streitfragen auf, aber das erste Buch Mose gibt uns eigentlich da ganz klare Aussagen und Antworten, sodass wir erkennen können, es war der geistliche Tod, ja, der die wahre Strafe für Sünde ist. Wir erinnern uns, als der Vater Gott im Himmel, im Garten Eden mit Adam sprach, da sagte er, hier, du darfst von allen Bäumen dieses Gartens essen. Nur von dem einen Baum, der in der Mitte des Gartens steht, darfst du nicht essen. Das war der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Da hatte er striktes, und auch Eva natürlich, striktes Verbot davon zu essen. Und er sagte, wenn du davon isst, dann wirst du sterben. Und hat er davon gegessen? Ja, er hat. Aber er lebte danach noch 930 Jahre. Versteht ihr? Es war nicht der fleischliche Tod, es war wirklich dieser geistliche Tod. Es war die absolute Trennung von Gott, vor der Adam gewarnt wurde. Es wurde ja dann auch sofort die Gemeinschaft mit dem Vater getrennt. Das Licht von Gottes Leben und diese Herrlichkeit, die ihn ja umkleidet hatten, wurden ausgelöscht. Plötzlich sah er, huch, ich bin ja nackt. Er war erschrocken, weil das hatte er bis dahin noch nicht gesehen. Früher in jungen Jahren habe ich immer gedacht, Mensch, Adam und Eva werden ja immer nackt abgebildet, gemalt und so weiter und so weiter. Denke ich, die müssen doch gefroren haben. Irgendwann wird es Nacht, und dann wird es kühl und dann kamen irgendwelche Temperaturen, die doch gar nicht gut, immer nackt. Also das konnte ich nie nachvollziehen, bis ich dann gelesen habe, dass sie mit der Herrlichkeit umkleidet waren. Die haben sich gar nicht gesehen, in dem Sinn, sie waren wie, es war wie ein Kleid, das sie umgeben hat von Licht und Herrlichkeit. So wie Gott selbst auch. Er hat sie ja nach seinem Ebenbild geschaffen. Da Jesus unser Stellvertreter war, starb er auch geistlich. Er stieg in die Hölle, um jetzt die Strafe für all die Sünden, die er auf sich geladen hat, zu erleiden. Und in Römer 10, Vers 7 heißt es, dass er in den Abgrund hinunterstieg, ehe er von den Toten heraufgeholt wurde. Und im Psalm 18 lesen wir, die Fesseln des Totenreiches umschlangen mich. Es ereilten mich die Fallstricke des Todes. In Vers 6. Wisst ihr, wenn Jesus nicht in die Hölle gegangen wäre, dann müssten wir dorthin. Wenn er für uns die Strafe nicht getragen hätte, dann müssten wir das tun. Wisst ihr, das sollte auch für uns als wiedergeborene Gläubige niemals selbstverständlich sein. Das sollte jeden Tag ein Grund sein, Gott Danke zu sagen. Jesus Danke zu sagen für das, was er für uns auf sich genommen hat. Es werden manche Dinge leider nur allzu schnell selbstverständlich. Auch im Geistlichen. Davon bin ich überzeugt. Ich nehme mein Taschentuch hoch. Entschuldigt. Ja. Wir lesen Hebräer 1. Hebräer 1, Vers 5 und 6. Und das ist eine wichtige Passage, das ist eine wirklich wichtige Bibelstelle. Da sagt Gott, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Und gemäß des Hebräerbriefes sind das die Worte, die Jesus sprach, um diesen Erstgeborenen wieder in die Welt hineinzuholen. In dem Moment wurde er erfüllt mit neuem Leben. Entschuldigt. Und da habe ich mir vorgestellt, so, geht mal mit mir, so macht euch mal so ein kleines Kopfkino. Jesus in der tiefsten Hölle, mit all diesen unendlich vielen Sünden. Satan wird triumphiert haben. Endlich hatte er ihn unter seiner Fuchtel. Endlich, die Dämonen werden sich gefreut haben. Da hatten sie ihn. Da konnten sie ihn schachmatt stellen, dachten sie. Dann hören sie diese Stimme. Die war so laut, dass sie den Himmel und die Hölle erfüllt hat. Alle Engel Gottes mussten ihn wirklich anbeten. Ich habe mir das so wirklich vorgestellt, wie das Jesus, was das für Jesus bedeutet hat, die Stimme des Vaters zu hören. In einem Augenblick der Tiefe, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Er hat ja schon am Kreuz diese fürchterliche Trennung von Gott erfahren. Er war alleine. Wir haben heute dieses tolle Lied gesungen. Zwischen Himmel und Erde. Ein so tolles Lied. Das beschreibt wirklich alles. Er hing dort, ja, verlassen von Mensch und Gott. Wie muss er sich gefühlt haben? Dann ein Mensch, der ohne Sünde war, plötzlich beladen mit dem ganzen Ballast der gesamten Menschheit. Leute, das können wir uns nicht vorstellen. Da können wir noch so viel Fantasie haben. Da hinein können wir uns nicht versetzen. So gewaltig ist das, was er da für uns getan hat. Und dann kommt diese Stimme. Und er hört seinen Vater sagen, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das war für ihn wirklich Sieg auf der ganzen Linie. Denn alle Engel Gottes und auch die gefallenen Engel und Satan mussten ihm zu Füße fallen, mussten ihn anbeten. Oh. Was tat er dann? Er entwaffnete Satan, nahm ihm die Schlüssel des Todes und der Hölle weg, stellte ihn öffentlich zur Schau und triumphierte über sie, diese ganzen dämonischen Mächte. Und spätestens jetzt wurde Satan bewusst, dass er in eine absolut göttliche Falle hineingetappt war. Ja? Und ab da ist Jesus ein wiedergeborener, auferstandener Mensch. Und er ist die zweite Person der Dreieinigkeit Gottes. Und das ist er für alle Zeiten. Er ist der Erstgeborene. Wir bis heute, wir sind ihm gefolgt. Wir kommen aus seinem Samen heraus. Aber es geschah ja noch mehr. Jetzt erlebten die Jünger, was es heißt, als Jesus sagte, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibe in Ewigkeit. Das veränderte ab diesem Moment für die Jünger alles. Und nicht nur für sie, sondern auch für die, die jetzt in seine Fußstapfen getreten sind. Bis heute, bis zu uns heute und auch über unsere Generation hinaus, solange bis der Herr wiederkommt. In der Apostelgeschichte 2, Vers 2 bis 4, da könnt ihr nachlesen, das tun wir jetzt nicht aus Zeitgründen, wie der Vater im Obergemach alle mit dem Heiligen Geist taufte. Auch da hörte es noch nicht auf. Kobland beschreibt das sehr eindrücklich, dieses Kommen des Heiligen Geistes, das wie das Brausen eines daherfahrenden, gewaltigen Windes war. Heute würden wir sagen, die hatten keine andere Vergleichsmöglichkeit. Das ist laut. Wahrscheinlich war so ein richtiger Sturm das lauteste, was die je gehört haben. Heute würde man vielleicht sagen, es war, als würde ein Düsenjet über meinen Kopf fliegen. Ja, Schock. Und dieser Lärm, diese Geräusche waren auch damit verbunden, dass viele tausend Engel aus dem Himmel wieder auf diese Erde herunterkamen. Und die sind ein Teil dieses gewaltigen Segens, den Gott für uns zurückgeholt hat. Ich habe gedacht, welch ein Durchbruch auf der geistlichen Ebene war das. Denn als Adam sündigte, da wurde der Segen, der auf ihm lag, zum Fluch für die gesamte Menschheit. Und Satan und seine Dämonen, die Engel, die Gefallenen, bekamen die Herrschaft über diese Erde. Und die Engel Gottes zogen sich in den Himmel zurück und wurden nur noch zu ganz speziellen Aufträgen auf die Erde gesandt. Zu seinem Volk. Und wenn ich dran denke, so an den Daniel, da brauchte der Engel, der zu Daniel geschickt wurde, der brauchte 21 Tage und konnte nur mit Hilfe des Erzengels Michaels überhaupt durch diese dämonische Barriere hindurch. Überlegt einmal, sie hatten die Herrschaft. Satan und seine Anhänger. Aber jetzt war das beendet. Jetzt hatte er verloren. Und ich denke, nach 4000 Jahren haben die Engel sich riesig gefreut, dass sie wieder auf diese Erde durften, um das zu tun, wozu sie geschaffen wurden, uns zu dienen. Und wenn du ihre Hilfe haben möchtest, dann musst du eines nur tun. Du musst in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes reden, handeln, ja, und auch denken, denn bevor man redet, denkt man ja, ne? Also es fängt schon beim Denken an. In Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. Denn es heißt im Psalm 103, Vers 20, die seinen Befehl ausführen, gehorsam der Stimme seines Wortes. Das heißt, ihr Maßstab für unsere Hilfe ist das Wort Gottes, das sie in deinem Leben sehen, wie du es auslebst, wie du es aussprichst. Dann werden sie aktiv. Und es liegt an uns, ob wir diese Hilfe bekommen oder nicht. Ich habe das früher erlebt bei meiner Mutter. Sie war mal einkaufen und auf dem Nachhauseweg. Sie ging auf einem breiten Trottoir, ziemlich außen so an der Straße. Plötzlich bekam sie einen Schubs. Ganz sanft wurde sie direkt bis an das Ende des Trottoirs gedrückt. Stand dann wirklich so an der Mauer und dachte, huch, was ist das denn? Und hinter ihr war niemand, es war ja keiner da. Plötzlich fuhr genau auf dieser Spur, wo die Oma gegangen war, fuhr wirklich in rasender Geschwindigkeit ein PKW über das ganze Trottoir. Und sie sagte, da hat keine Hand zwischen mich und das Auto gepasst. Naja, habe ich gesagt, dann hat dich dein Engel bewahrt. Und so war es auch. Ein anderes Mal war es im Keller. Und wir haben einen hohen Keller und eine ziemlich steile Kellertreppe nach unten. Auf halbem Weg nach oben zieht sie plötzlich, unsere Kinder durften, wenn jemand in den Keller ging, durften die nicht aus dem Wohnzimmer raus. Das war immer Anordnung, weil wir haben so eine Klappe. Wisst ihr, wie das früher in alten Häusern so war? Und natürlich hatte man dann immer Befürchtung, die könnten ja da oben drunter fallen. Aber wir hatten so einen kleinen, goldigen Pflegesohn von 6 Jahren, ziemlich kräftig. Und die Oma hört ein Geräusch, guckt hoch und sieht, wie der ihr entgegenfällt. Von oben der Luke runter. Und im selben Augenblick hat sie gesagt, ich habe 2 Hände gespürt, die in meinem Rücken waren. Die haben mich so lange gehalten, bis ich das Kind aufgefangen und auf die Treppe gestellt hatte. Ich bin davon überzeugt, dass viele von uns solche Erlebnisse schon hatten, vielleicht nicht bewusst wahrgenommen, aber ich glaube, dass die Engel ihren Dienst an uns, den Gläubigen, wirklich tun, wenn wir die Bedingungen dafür schaffen. Ich bin zum Beispiel vor ein paar Wochen von einer Leiter gefallen. Ich stand ganz oben auf der Leiter, war eine Schräge am Tapezieren, ich hatte schon eine breite Borde, die ich dort anbringen wollte, hatte schon so ein Stück geklebt und hatte mir natürlich was gebaut, damit ich Stück für Stück runtergehen konnte und die Borde anbringen konnte. Aber Die Leiter kippte unter mir weg, warum auch immer. Ich weiß es bis heute nicht. Ja, und die Angelika schlug nach hinten. Oh, habe ich gedacht, in der Hand die Tapetenrolle. Und wenn du nach hinten fällst, kannst du dich eigentlich gar nicht mehr auffangen irgendwie. Du bist dir hilflos. Aber Augenblicke später, ich weiß nicht, wie es passiert ist, stand ich mit beiden Füßen unten auf dem Boden. Hatte meine Tapetenrolle noch in der Hand. Ich hatte so ein Stück geklebt, das war noch nicht mal abgerissen. Also ich kann es nicht nachvollziehen, bis heute nicht. Das ist für mich wirklich, wenn mein Mann die Predigt hört, dann kriege ich es zwar geschimpft. Das weiß ich, er weiß das nämlich noch gar nicht. Weil er gesagt hat, Angelika, warte bis morgen, dann helfe ich dir dabei. Weil man muss ja immer diese Tapetenrolle halten, wenn man runtersteigt, in die nächste Etappe dann klebt. Aber wie gesagt, naja, es war Fußball im Fernsehen, hat mich nicht interessiert und habe gedacht, oh, da kannst du doch, fängt schon mal an zu kleben. Aber das war Hilfe, wirklich, das war übernatürliche Hilfe, denn hinter mir unten auf dem Boden stand ein kleiner Tisch mit viel Werkzeug und Kram. Da wäre ich draufgeschlagen, wer weiß. Ja, also ist gut ausgegangen. Aber wir können natürlich auch Bekundungen machen, die dem Wort Gottes entgegenstehen. Das heißt, du kannst Angst, Sorge, Not, Probleme, irgendwelche Art, kannst du kundtun. Und das, aus meinem früheren Leben weiß ich, dass man das gerne tut, wenn es so ist. Und manche Gläubige tun es auch noch. Sie erzählen es jedem, sie verkünden es überall. Das ist eine gefährliche Sache, denn dann redest du ja nicht mehr dem Wort Gottes gemäß. Versteht ihr? Dann geben wir Sorge, Angst und diesen Dingen den Raum in uns und wir werden das dann auch haben. Die Engel bleiben dann inaktiv. Da kannst du dann nicht drauf zählen, dass die dir dann irgendwo helfen. Ja. Wir kommen zum zweiten Punkt. Der heißt, lebe in Gottes Autorität. Und dazu möchte ich 2. Korinther 5 lesen. Vers 17, da heißt es, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und ich habe so im Laufe meines Glaubenslebens festgestellt, dass viele Christen sich wirklich schwer damit tun, sich vorzustellen, dass sie die Werke Jesu tun könnten. Aber das hat der Herr gewusst. Deshalb hat er uns Johannes 14, Vers 12 gegeben. Da heißt es nämlich, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, und wenn er das zweimal sagt, ist es ganz besonders wichtig. Ja? Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Ja, das ist Fakt. Und ich denke einfach, wir sind dazu berufen, in unserem Leben zu Bergen zu sprechen. Wer hat nicht von Zeit zu Zeit mal einen Berg in seinem Leben? Manche haben viele. Müssen wir die akzeptieren? Ja oder nein?
Nein.
Nein. Also, wir sprechen zu Bergen, wir treiben Dämonen aus, wir reden in neuen Zungen, wir legen Kranken die Hände auf, nur um einige dieser Dinge zu nennen. Das ist unsere Bestimmung. Dafür hat Gott diese Worte gegeben. Das Problem ist, dass viele nicht wissen, wer oder was sie in Christus sind. Sie haben oft einen kleinen Gott, aber einen großen Teufel, der ihnen ja so viel Ungemach ins Leben hineinbringt und der sie ja so verfolgt und bedrängt und belästigt und ihnen die Luft zum Atmen nimmt. Das kannst du natürlich auch bekunden, dass du dazu nicht fähig bist. Aber ich denke für meinen Teil, es ist sehr gefährlich, solche Aussagen zu machen oder auch schon überhaupt so eine Haltung innerlich zu haben. Ach, ich, ja, du kannst das, hat man schon öfter zu mir. Du kannst, liebe Zeit. Was kann ich, was ein anderer nicht kann? Ich kann nichts, was ein anderer nicht kann. Jeder kann das, weil jeder den Heiligen Geist in sich trägt. Also, bitte, wo gibt es da Beschränkungen? Die gehen nur hier oben in unserem Kopf, haben wir die nur. Gott hat die so nicht gedacht. Es ist so. Möge sich keiner damit herausreden. Ja? Ich denke mir, wie gesagt, es ist gefährlich, solche Aussagen zu machen. Denn der Teufel bringt sie dann gerne in dein Leben hinein, er festigt das. Ja, sagt er, du kannst das nicht. Du doch nicht, ja, die Angelika vielleicht. Oder der Thomas oder wer auch immer. Die können das. Du Oh, doch nicht. Guck dich doch mal an. Lügen. Alles nur Lügen. Fallen wir drauf rein, dann festigen sie sich. Ja? Muss nicht sein. Wisst ihr, wenn wir jetzt 2. Korinther 5, Vers 17 nochmal anschauen, dann sagt diese Bibelstelle, du bist eine neue Schöpfung, da wird nichts ausgeflickt oder so ein bisschen aufpoliert oder so stückweise nur gereinigt. Nein, du bist eine ganz neue Schöpfung. Du trägst jetzt diesen Samen, diesen reinen Samen in dir. Du bist herausgenommen aus dem Fluch des Gesetzes. Da gehörst du nicht mehr hin. Und die Bibel sagt, wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Das heißt, wir sind gerecht gemacht durch das Blut Jesu, wenn wir uns denn zu ihm bekehrt haben. Dann können wir vor den Vater treten. Ich habe das früher nie verstanden, dieses Wort Gerechtigkeit. Ich habe das immer mit, ja, man muss gerecht sein, immer jedem das Gleiche austeilen und bla bla bla, diese Gerechtigkeit. Bis ich das mal verstanden habe, hat eine Weile gedauert, muss ich ehrlich sagen. Dann wusste ich auf einmal, was das heißt, vor dem Vater gerecht zu sein. Da sind mir 1000 Lampen aufgegangen. Ach, das ist was Wunderbares. Es gehört mit zu unserem neuen Bund, zu dem Segen. Ja? Und in 1. Thessalonicher 5, Vers 23 heißt es, der Gott des Friedens aber heilige uns durch und durch und bewahre unseren Geist samt Seele und Leib unversehrt und untadelig bis zur Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Das ist eine gewaltige Aussage. Und wisst ihr, du kannst noch so schlimm gewesen sein, wenn du diese Worte liest, der Vater bewahrt uns. Es fängt mit dem Geist an, dann kommt die Seele, dann kommt der Leib. Das heißt, diese neue Kraft der neuen Schöpfung, die wird von innen nach außen wirksam. Bei der Bekehrung bist du von Neuem geboren, sagt die Schrift. Dann zieht der Heilige Geist in deinen Geist ein und wohnt darin. Und dann fängt ein Prozess an, denn du hast ja immer noch deine alte Seele mit ihren alten Haltungen, Prägungen, Gedanken, ja? Die ist noch nicht neu. Aber da hilft dir dann der Heilige Geist, diese Seele zu erneuern. Das ist, du bist wie ein Haus mit vielen Zimmern. Er geht Stück für Stück mit dir durch jedes einzelne dieser Zimmer. Er reinigt, er befreit, er zeigt dir, wo du falsch liegst, wo du etwas verändern solltest. Und dann legt er einfach seine Gewichtigkeit hinein. Ganz neue Werte, ganz neue Sichten. Und wenn ich mich so vergleiche von heute, auch von vor 25 Jahren, dann muss ich sagen, wer hat alles neu gemacht? Diese alten Dinge wurden Stück für Stück entfernt, aber er vergewaltigt doch niemand. Wenn du sagst, hier, jetzt mal stopp, jetzt gehe ich keinen Schritt weiter, dann bleibt er mit dir stehen. Aber natürlich ist es gut, weiterzugehen. Ne? Wir wollen ja wachsen. Wir wollen ja nicht auf diesem rosa Wölkchen der Errettung unser ganzes Leben hindurchflattern, ja? Und denken, oh, lass die anderen mal machen. Ist schon okay, so fühle mich wohl hier, bin gerettet, werde in den Himmel kommen. Okay. Dann kommst du in den Himmel, dann stehst du vor Gott. Und dann sagt er, hallo, Angelika, wo sind denn all die vorbereiteten Werke, die ich für dich davor gesehen hatte? Wo ich sehe gar nichts. Tja, müsste ich dann sagen, habe auch keine gefunden. Hast du denn danach gesucht? Eigentlich nicht. Tja, ich denke, dann hast du ein Problem, oder? Also, mein Ding wäre das nicht. Also, ich weiß, hier sitzt niemand, den das betrifft, aber vielleicht hört jemand zu, der es brauchen kann. Man weiß ja nicht. Es wird sich jedenfalls aufgrund dessen, dass unsere Seele erneuert wird, werden sich viele Dinge verändern in uns. Sie werden Einfluss haben auf unsere Gedanken, Worte und Handlungen, wie ich schon gesagt habe. Aber wenn diese Wahrheit nicht erkannt wird, das ist auch ein Gefahrenpunkt, dann kannst du Jahre in Niederlage und Mangel bleiben, so wie vor deiner Bekehrung. Es verändert sich nichts in deinem Leben. Und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Im Grunde genommen will ja jeder, dass sich etwas verändert, zum Guten hin. Ja? Deshalb mein Rat ist wirklich, fang ab heute an. ganz bewusst in diesen Segen, den Jesus dir so teuer erkauft hat, hineinzutreten. In ihm zu leben, durch ihn zu leben, ihn weiterzugeben. Das wäre schon wichtig. Und in der Seelsorge erlebe ich öfter, dass man mir sagt, wenn jemand Hilfe sucht, ja, du solltest dies und dies bedenken und solltest das und das verändern, dann kommt oft ein, ja, aber. Wisst ihr, dieses Wörtchen aber, wenn es die negative Komponente des Wortes ist, die macht mich, da stellen sich bei mir alle Nackenhaare hoch. Denn die eigentliche Aussage dessen ist, eigentlich will ich ja nichts verändern. Ich will mich nur ein bisschen ausheulen, will dir nur ein bisschen was bringen, aber verändern will ich eigentlich nichts. Und das, was ich da ablegen soll, ach nee, es gefällt mir doch gerade so gut. Da möchte ich noch ein bisschen mitleben. Tja, du entscheidest. In all diesen Belangen, du entscheidest. Lebst du im Segen, willst du ihn haben? Soll er in deinem Leben installiert werden? Willst du die Frucht dieses Segens erleben im Alltag? Dann musst du vielleicht etwas verändern. Aber vielleicht sagst du auch, habe ich schon gemacht, super toll. Es gibt auch eine ganze Menge von Christen, die diese Lehre überhaupt nicht haben. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ich habe hier und da mal Gespräche auch mit anderen Gläubigen geführt und habe festgestellt, wenn ich dann von der Art und Weise, wie ich glaube, was ich glaube, dann kurz was erzähle oder wenn es sich im Gespräch einfach ergibt, dass man schon Kühnheit braucht, um das manchmal zu tun. Aber ich weiß einfach, dass die Lehre, die hier im Christuszentrum gegeben wird, dass sie nicht vermischt ist mit Gesetzlichkeit oder mit Religiosität. Und wisst ihr, das ist auch ein Segen. Glaubt ihr? Auch da sollten wir uns nicht dran gewöhnen. Das sollte nie selbstverständlich sein. Auch dafür sollen wir in unserem Herzen Gott Danke sagen. Der dritte Punkt heißt Jesus, unser Hoherpriester. Dazu lesen wir Hebräer 7, Vers 24 und 25. Wo bin ich dann jetzt? Da sind wir. Da heißt es, er aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares Priestertum. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Ich denke, Jesus als Erretter ist in unser aller Leben drin. Aber vielleicht sollten wir auch mal überlegen, dass wir ihn auch als hohen Priester in unserem Leben installieren. Denn das ist eine gewaltige Sache, er, unser hoher Priester, denn er holt wirklich unser Bekenntnis in die Realität, dieser hohe Priester. Das ist seine Aufgabe. Was macht ein Priester? Er ist ein Diener, er ist bevollmächtigt, er lenkt, er leitet, er überwacht, er korrigiert, er schützt. Ja? Und Jesus ist als Hohepriester dafür zuständig, dass der Segen Gottes in das Leben seiner Kinder und Gläubigen hier auf dieser Erde hineinkommt. Ja? Aber nur zu denen, die sich auch danach ausstrecken. Wie gesagt, du kannst auch auf dem rosa Wölkchen der Rettung sitzen bleiben. Du musst dich nicht danach ausstrecken. Aber dann wirst du auch all das nicht haben, was er für dich vorgesehen hat. Ne? Es wird wirklich Zeit, denke ich, dass wir da ein bisschen umdenken hier und da und den Dienst von Jesus als hohen Priester wirklich fest für uns in Anspruch nehmen. Also mich hat etwas total begeistert, als ich das erste Mal gelesen habe, dass er der hohe Priester meiner Aussagen ist. Und seit ich diese Wahrheit der Schrift erkannt habe, bin ich noch mehr darauf bedacht, auf meine Worte Acht zu geben. Denn ich glaube, dass es vielen Kindern Gottes nicht gut geht, weil sie beständig das Falsche sagen. Wirklich, glaubt mir das. Aber vielleicht haben sie die Erkenntnis da noch nicht und ich weiß es nicht. Aber es ist ganz wichtig, mit unserem Mund da fällt und steht der Segen. Und es heißt ja auch, dass etwas bekennen so viel bedeutet wie dasselbe sagen. Wenn ich etwas sage, sollte es in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes sein. Versteht ihr? dasselbe sagen wie Gott, dann werde ich das haben, was Gott für mich vorbereitet hat. Das ist ganz wichtig. Bei mir haben 1000 Glocken geklingelt, sage ich euch ganz ehrlich. Und seit der Zeit bekunde ich diese Bibelstellen beständig, damit ich da ja auch hineinkomme. Denn wir wissen ja hier, unser Mund ist echt, das ist ein Kampf, oder? Sitzt hier jemand, der den schon vollkommen besiegt hat, diesen kleinen Mund? Denn es steht ja geschrieben, was wir mit unserem Munde bekennen, das werden wir auch kriegen. Also, was bekennst du denn? Und ich habe mir das so vorgestellt. Ich brauche immer so ein kleines Kopfkino. Ich habe gedacht, da steht Jesus. Und er wartet nur darauf, dass ich das Richtige sage, damit er das für mich in Existenz bringen kann, in mein Leben hineinbringen kann. Sag mal, was wollen wir denn mehr? Diese Aussage ist die Wahrheit. Und auf der Ebene können wir ganz viel bewirken in unserem Leben, dass sich viel verändert zum Guten hin. Aber auch so wie bei den Engeln, wird der Hohepriester nichts in Existenz bringen, was sich mit dem Wort Gottes im Widerspruch befindet. Das wird nicht passieren. Denn auf der anderen Seite, wenn Jesus da steht, steht da noch einer. Der wartet darauf, dass du das Falsche sagst. Dass du negative Aussagen machst, die er dann in dein Leben hineinbringt oder, wenn sie schon da sind, richtig dicke Feste festigt. Damit sie ja bleibend verankert sind in dir. Und du ja kein Stück von diesem Segen abbekommst. Als Hohepriester herrscht Jesus über die Gaben des Heiligen Geistes. Heilung, Wohlstand und all die guten Dinge. Er ist auch Herr über alles, was versucht, dir den Segen zu rauben. Da ist er der Herr drüber. Du bist in ihm. Also, wer sollte dir etwas rauben können? Wir lesen dazu Epheser 6, Vers 10. Da heißt es, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern unser Kampf, möchte ich betonen, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Hier kommt die Waffenrüstung ins Spiel, aber es ist euch schon klar, dass wir jetzt da nicht drauf eingehen können. Das ist ein extra Thema, ein faszinierendes Thema für mich. Zumindest ich bin begeistert davon. Aber was wir hier nicht finden, ist die Aussage, dass Jesus diese Kämpfe für uns kämpft. Denn er hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Und wir sollten dem Feind jeden Tag aufs Neue klar machen, dass er ein besiegter Feind ist. Ihr wisst ja so schön, die Beine morgens aus dem Bett, da müssen die Dämonen, die eventuell in der Nähe sind, sagen, oh, die wird ja schon wieder wach. Oder der wird ja schon wieder wach. Weil sie sich sicher sind, dass wir ihnen auf die Füße treten, dass wir ihnen gebieten, dass sie nicht bleiben können da, wo sie sind. Ja, er ist ein besiegter Feind. Und wenn du ein wiedergeborenes Kind Gottes bist, dann ist der Feind wo? Amen. Unter unseren Füßen. Und da gehört er auch hin. Denn Jesus ist das Haupt. Wir aber sind der Leib. Und das sagt ja was aus. Ganz wichtig ist auch die Tatsache, dass wir nicht gegen Menschen kämpfen. Leute, das ist so wichtig. Wir kämpfen gegen diese dämonischen Mächte, die hinter diesen Menschen stehen. Ja, wir könnten denken, der Mensch ist boshaft, aber es sind die dämonischen Mächte, die dafür verantwortlich sind. Also kämpft nie gegen Menschen, sondern konzentriert euch wirklich auf den, der der Verursacher dieser ganzen Sache ist. Und wir haben Vollmacht bekommen, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Wirklich. Da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf. Kennt ihr diese Bibelstelle? Vielleicht mal gucken, ich glaube, ich habe sie da. Ja, es ist ja auch nicht unsere Bestimmung, dass wir uns ständig bei Gott beschweren. Das habe ich schon gesagt. Aber dieser Bibelvers ist wichtig, dass wir ihn wissen. Da heißt es, wir haben Vollmacht bekommen, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes. und nichts wird euch schaden, sagt der Herr. Ja, also, warum tun wir es dann nicht? Ja. Und wie das aussieht, wenn wir diese, ja, was soll ich dann sagen, diese Herrschaft in unserem Leben einnehmen, wenn wir die Autorität nutzen, die Gott uns gegeben hat, das möchte ich euch kurz vorlesen. Das fand ich so cool. Und zwar schreibt Copeland hier von einer Stadt in Guatemala, die Almolonga heißt und 18.000 Einwohner hat. 90% dieser Einwohner sind von neuem geboren. Cool, oder? Und schon auf dem Weg zur Stadt stehen große Schilder, auf denen steht: Jesus ist Herr von Almolonga. Also jeder weiß, wo die Prioritäten für diese Stadt stehen. Ja? Vor einigen Jahren war diese Gegend ein unfruchtbares Ödland. Jetzt aber sind die Ernteerträge erstaunlich. Täglich verlassen 40 Lastwagen, beladen mit Tonnen von Erträgen, diese Stadt. Und das Kamerateam, das dorthin fuhr und das alles gefilmt hat, brachte Videos zurück, um das zu bestätigen. Sie zeigten Kohlköpfe, die so groß waren, dass sie nicht in einen 20-Liter-Eimer passten, und Karotten, die die Größe eines Unterarms hatten. Oh, die Bauern fuhren Mercedes-Lastwagen. Und das letzte Gefängnis schloss dort 1988, weil sie brauchten kein Gefängnis mehr und haben ein Gotteshaus draus gemacht. Ist das cool? Poh, das hat mir so gefallen. Ich musste ja so lachen, als ich das gelernt habe. So sieht das aus. Wenn Christen ihre Vollmacht nutzen, ihre Autorität einsetzen, wo hat dann der Feind da noch Raum? Sagt's mir. Der findet keinen Raum mehr. Und dann kann der ganze Segen wirksam werden. Aber jetzt fängt es erst in uns an. Erst wir. Wir sind eine kleine Einheit. Jeder Einzelne selbst, dann seine Familie, dann sein Umfeld. Versteht ihr? Da müssen wir das nutzen und ausüben, was Gott uns gegeben hat, nämlich die Autorität, die er uns gegeben hat. Und in Jakobus 4, Vers 7 heißt es, wenn wir dem Teufel widerstehen, dann flieht er von uns. Das heißt nicht, ach, die Angelika fängt schon wieder an mit ihrem geistlichen Kampf. Na, da gehe ich halt mal. Nee, so locker sieht das nicht aus im Geistlichen. Die Bibel sagt, er flieht. Das heißt, schnell. Fort ist er. Ja, so sieht das praktisch aus. Wir können es nicht sehen mit unseren Augen. Aber die Bibel gibt uns genug Dinge, dass wir es uns vorstellen können, oder? Und das kann jeder sich vorstellen. Nur müssen wir es tun. Sonst bleibt er. Das Wort Gottes ist unser Schwert. Und das ist eine wichtige Sache. Wenn wir im Glauben das Wort Gottes aussprechen, dann haben wir dieses Schwert in der Hand. Das hat zwei Schneiden. Ich sage es immer wieder mal. Eine Seite steht für das Wort Gottes, das aus seinem Munde kommt. Die andere Seite der Schneide ist genauso scharf, steht für das Wort Gottes, das aus unserem Munde kommt. Hallo? Und egal, wie ihr zuschlagt, ihr trefft immer den Richtigen. Ihr müsst nicht gucken, oh, wo ist das Wort Gottes? Links, rechts? Vollkommen unerheblich. Immer zuschlagen, ihr trefft den Richtigen. Ist keine Frage. Und so soll das sein. Dann erlebt ihr nämlich Wunder in eurem Leben oder im Leben derer, für die ihr eintretet. Ich habe das mal erlebt, ganz am Anfang meines Glaubenslebens war das. Da haben mein Sohn, mein Mann und ich eine Reise nach Thailand gemacht. So, jetzt waren wir in Bangkok und wir wollten gerne, also ich wollte gerne die Glongs angucken, wollte mal auf diesen Glongs, das sind so Wasserstraßen, die durch Bangkok führen, wollte mal das ursprüngliche Leben der Bevölkerung gern sehen und filmen, hat mir extra eine Kamera gekauft, dann haben wir uns ein Boot gemietet und das war ein ganz langes, aber schmales Boot, wir konnten gerade zu dritt nebeneinander sitzen, naja, war sonst keiner drauf, da ich es ja gemietet hatte, war also wunderbar, dachte ich, da sind wir ungestört. Hatte aber nicht mehr daran gedacht, dass ich seit Kindertagen wirklich ein großes Problem mit meinem Gleichgewichtsorgan im Ohr hatte. Das hieß, als Kind konnte ich schon keine Schiffschaukel fahren, ja, das ging nicht, rauf, runter, ging gar nicht. In späteren Jahren konnte ich auch auf keiner Dau sitzen oder in so einem Sportflugzeug, wenn ich da drin war. Hatte aber entdeckt, dass wenn ich meinen Oberkörper auf die Seite lege, dann ging's. Mit dem Endeffekt, dass ich nichts mitgekriegt habe von all dem, was um mich herum passierte. Ja? So, und ich saß in diesem Boot, es ging auch eine ganze Weile gut. Plötzlich kamen so kleine, schnelle Boote entgegen. So wieso Rowdismus hatte ich den Eindruck, so wie hier die Mopeds als mal so mit den Jugendlichen so huf, so kamen die mit ihren Booten da angebraust. Und da diese Wasserstraßen ja nicht breit sind, waren dann diese Wellen, die die hinterlassen haben, ja, die gingen über diese ganze schmale Wasserstraße und unser Boot fing an, rauf und runter und rauf und runter und flupp, lag ich schon wieder auf dem Sitz. Ach ja, das kann ja wohl nicht wahr sein, das hier. Der Bernd sagte noch, komm Mama, gib mir die Kamera, dann filme ich für dich. Ja, hat er auch gemacht. Denke ich, aber so war das ja nicht gedacht. Ich will ja nicht meinen Ausflug liegend auf diesem Boot hier verbringen. Ne? Dann fiel mir, ich glaube, ich konnte nur diese eine Bibelstelle auswendig. Die hieß, der in mir ist größer, denn der in der Welt. Ja. Das habe ich permanent aufgesagt, dauernd aufgesagt und aufgesagt. Ich weiß nicht, wie lange, plötzlich macht es in meinem Kopf. Denke ich, was war das denn? Und ich setze mich vorsichtig auf und ich hatte Heilung empfangen. Sofort. Ja, es war alles weg. Ich bin dann mit den Wellen wunderschön weitergefahren, hatte keine Probleme mehr, konnte filmen, hatte Spaß ohne Ende. Es hat mir sogar Freude gemacht, das war angenehm, dieses Schaukeln. Das Wort Gottes hat es in Existenz gebracht. Manchmal muss man es nicht nur einmal sagen, manchmal muss man es hunderte Mal sagen. Es ist auch egal, probier es aus. Du wirst schon merken, ab wann es dann greift. Aber was mir auch gefallen hat, war, Koblenz hat ja auch noch eine Geschichte drin, die lese ich euch auch noch vor. Die ist so kostbar, weil sie für uns einfach etwas aussagt und bedeutet. Und zwar ging es um seine Tante Eli. Muss mal gucken, wo ich sie finde. Hier ist sie. Er hatte eine Tante, die war im Krankenhaus und eines Tages kam er heim und dann sagte seine Mutter zu ihm, Kennis, wir müssen ganz schnell ins Krankenhaus, die haben angerufen, wenn wir Tante Eli nochmal lebend sehen wollen, dann müssen wir sofort kommen. Und dann hat er, während er sich umgezogen hat, hat er schon gesagt, größer ist der, der in mir ist, als der, der versucht, Tante Eli das Leben zu nehmen. Kam mir bekannt vor. Ja? Ich lasse das nicht zu, hat er gesagt. Du Geist des Todes, du bist im Namen Jesu gebunden. Den ganzen Weg bis zum Krankenhaus fuhr ich damit fort. Ich fuhr fort zu beten und ich sprach. Ich habe Vollmacht über den Geist des Todes im Namen Jesu. Ich habe Vollmacht über die Herrscher der Finsternis dieser Welt. Ich beherrsche sie. Denkt an die Bibelstelle, die wir eben gelesen haben. Und nicht sie mich. Ich lebe unter dem Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus. Und ich habe Herrschaft über das Gesetz der Sünde und des Todes. Im Krankenhaus angekommen, sind sie in das Zimmer von der Tante Eli gegangen und sie war bereits gestorben. Sie warteten noch auf den Arzt, der diese Sterbeurkunde da unterschreiben sollte. Ja. In dem Moment, als ich sie sah, da sagte der Teufel zu mir, siehst du, ihr seid zu spät, sie ist bereits gestorben. So nach dem Motto, all deine Bekundungen haben nichts bewirkt. Ja, das wollte er damit aussagen. Kennis hat dann gesagt, wer hat dich gefragt? Du bist hier nicht der Herr. Du hast keine Macht mehr über den Tod. Jesus hat sie und ich bin in ihm. Dann ging er zu der Tante Eli an das Bett und er sagte, im Namen Jesu, Tante Eli, spreche ich Leben in dich hinein. Öffne jetzt deine Augen in Jesu Namen. Ihre Augen sprangen auf und sie sprach, Ehre sei Gott. Kennis, was machst du hier? Er sagte, ich bin einfach nur hergefahren, um mich um dich zu kümmern. Dann zeigte seine Mutter auf einen großen Knoten in der Mitte von Tante Elis Brust, der das ganze Leben abgewürgt hatte. Ich streckte mich aus, berührte ihn und sagte, verschwinde von ihr, du wirst ihr das Leben nicht nehmen. Im selben Augenblick verschwand dieser Gespenst. Löste sich in nichts auf. Jetzt war diese Dame schon sehr betagt, die war schon alt, aber sie war noch nicht bereit zu sterben. Ja? Und sie sollte auch nicht auf diese Art und Weise sterben, das sagt auch Bruder Heggin immer so schön. Ja? Sie wollte noch ein Weilchen bleiben, also lebte sie noch 2 weitere Jahre in Gesundheit und sich selbst versorgend. Und eines Tages, nachdem diese 2 Jahre vergangen waren, fuhr meine Mutter durch die Stadt und bekam ein Wort vom Herrn. Er sagte, fahr bei Elis Haus vorbei, es ist Zeit für sie nach Hause zu kommen. Und tatsächlich, als meine Mutter bei Tante Eli vorbeischaut, saß sie in ihrem Sessel und dachte daran, in den Himmel zu gehen. Sie erzählte meiner Mutter, dass seit einigen Stunden ein Engel des Herrn da wäre, um sie nach Hause zu begleiten. Und sie habe entschieden, dass sie bereit sei, mit ihm zu gehen. Ich fand das auch köstlich. Überlegen wir diese alte Dame da. Ja? Meine Mutter half ihr ins Bett, machte ihr die Kissen zurecht und sagte, jetzt fürchte dich nicht. Leg einfach deinen Kopf zurück und geh. Und genau das tat Tante Eli. Sie begann in Zungen zu sprechen und dann war sie weg. Sie wurde in die Herrlichkeit aufgenommen. Und jetzt hört gut hin, nicht durch den Geist des Todes, sondern durch den Geist des Lebens. Das ist ein gravierender Unterschied. Sie verließ die Erde für den Himmel am Arm eines Engels, des Herrn. Das ist die Art und Weise, wie wir gehen sollten. Und ich bin davon überzeugt, dass hier ein ganz großes Potenzial der Veränderung in unseren Köpfen und in unseren Haltungen ist. Denn ich habe mit vielen Gläubigen gesprochen und ich selbst strecke mich seit 2 Jahrzehnten danach aus, sage immer: Gott, ich will das wissen, wenn ich heimgehe. Sag's mir bitte vorher, damit ich mich darauf freuen kann. Ich freue mich auf jeden Urlaub, den ich machen darf. Ich plane ihn, da habe ich schon Riesenspaß. Dann erlebe ich ihn, da habe ich Spaß, freue mich. Und dann sollten wir auf die schönste Reise, die wir überhaupt nur machen können, die schönste Reise in die Herrlichkeit, uns nicht freuen dürfen. Und das höre ich von vielen Gläubigen. Ach ja, vom Sterben habe ich ja keine Angst. Aber vor den Schmerzen und vor den Krankheiten und vor der Intensivstation und. Davor habe ich Angst. Da sage ich: Was erwartest du dann? Wenn du das erwartest, dann wirst du genau das auch kriegen. Und da habe ich auch ein Zeugnis von meiner Mama, wo ich ansonsten sehr viele positive, gute Zeugnisse bringen konnte. Aber sie hatte einen Punkt in ihrem Leben. Sie hatte immer Angst, dass sie für mich mal zum Pflegefall würde, dass ich sie pflegen müsste. Wo ich doch so eine große Familie hatte und ausgelastet war. Hoffentlich mal nicht. Da habe ich immer gesagt: Mama, da brauchst du keine Angst vor, du bist ein wiedergeborenes Kind Gottes. Warum sollte das dann passieren? Aber da hat mein Wort nicht genügt, sondern sie hätte ihr Denken verändern müssen. Es kam, sie hat genau das gekriegt, wovor sie Angst hatte. Sie war ein halbes Jahr lang ein Schwerstpflegefall in meinem Haus und ich habe sie gepflegt. Sie hat genau das bekommen, wovor sie Angst hatte. Versteht ihr? Verändert eure Haltung, verändert eure Prioritäten, wenn ihr daran denkt, heimzugehen, wenn ihr an Sterben denkt. Wir gehen heim durch den Geist des Lebens. Irgendwann kommt ein Engel und holt uns, davon bin ich überzeugt. Und dann gehen wir einfach mit, aber nicht geknechtet von Krebs und von 1000 schlimmen, fürchterlichen Krankheiten. Ich glaube das einfach nicht. Ja? Und dann ist doch die Freude auch ungetrübt auf dieses Nachhausegehen. Zumal wir wissen, wenn wir gläubige Familienmitglieder haben, wir werden sie ja alle wiedersehen. Die sind vielleicht traurig, das will ich noch eingestehen. Ja, ich meine, es ist immer, eine Trennung ist immer, tut immer weh. Ja, wenn man sich von jemandem trennen muss, den man sehr lieb hat, das ist nicht einfach. Aber der gehen darf, der kann doch glücklich sein und froh, oder? Da gibt es ja nicht zu sagen: Na, du Engel, du bist schon da. Nee, geht's noch nicht. Ich warte noch ein bisschen, ich will noch ein bisschen hier bleiben. Aber meine Güte, wenn der kommt, dann geh mit. Ne, was Besseres kann der ja gar nicht passieren. Es ist nun mal so. Also, das ist mir ein ganz großes Anliegen, dass ihr da mal überdenkt, wie stellt ihr euch das vor, dieses Nachhausegehen? Habt ihr Angst vor Krankheit, vor Problemen und vor all diesen Dingen, die dann da noch im Leben sein können, sehr wohl? Ich kenne auch eine ganze Menge Menschen, die auf diese Art und Weise gestorben sind. Aber bitte, tretet ihr doch mal da heraus, tretet doch in diesen Segen Gottes hinein, der genau das für uns vorsieht. Ein schönes, entspanntes Nachhausegehen, ein freudiges. Ja, da bin ich ja schon am Ende meiner Predigt. Und ich möchte einfach nochmal darauf aufmerksam machen, diese letzte Reise in diese wirklich wunderschöne Herrlichkeit, die können wir nur antreten, wenn wir hier auf Erden die richtige Entscheidung treffen. Zur Erinnerung nochmal ganz kurz: Jesus nahm unsere Sünden auf sich und trug die dafür vorgesehene Strafe. Durch seine Auferstehung wurde Gottes Erlösungsplan in die Tat umgesetzt. Satan besiegt und die Menschen hatten ab da die Möglichkeit, aus Schuld und Verlorenheit wirklich herauszutreten. Sie konnten dieses Opfer, das Jesus für sie erbracht hat, ganz persönlich für sich in Anspruch nehmen und dadurch eine Gottesbeziehung aufbauen, die intim ist, eine intime Gottesbeziehung. Beziehung nur zwischen dir und Gott, nur zwischen dir und Jesus. Das ist etwas ganz Kostbares, Wunderschönes. Aber dieser Zugang zum Himmel wird uns nicht durch die Zugehörigkeit einer Kirche geschenkt. Du kannst ein Leben lang in die Kirche gehen, du kannst auch hier ein Leben lang sitzen und gehst doch verloren. Ist Fakt. Ja? Sondern, nein, das geht wirklich nur, wenn wir Jesus in unserem Leben annehmen und ihm unsere Lebensschuld bringen. Dann ist das, hast du dir den Himmel gesichert. Aber bleib nicht auf dem rosa Wölkchen sitzen, wenn es denn so wäre. Du kannst auch sicher sein, dass Gott möchte, dass es dir gut geht. Dass du gesund bist, dass du in allen Lebenslagen wirklich diesen Segen, den er für dich vorbereitet hat, auch ergreifen kannst und hast. Das betrifft die Gesundheit, die Arbeit, Beziehungen, Finanzen, ach, alles, alles, unser ganzes Leben ist darin enthalten. Sei mutig und finde doch mal heraus, wie der Plan Gottes für dein Leben aussieht. Und wenn du in diesem Segen, von dem ich heute gesprochen habe, auch wirklich lebst, dort hineintrittst. Jetzt ist Raum, eine solche Entscheidung zu treffen. Und ich werde ein kurzes Gebet vorsprechen und ihr werdet es nachbeten, wenn ihr das aus ehrlichem Herzen tun könnt. Wenn ihr wirklich erkannt habt, jawohl, ich möchte Jesus in meinem Leben drin haben. Es ist mir wichtig. Er soll der Herr in meinem Leben sein. Und deshalb bitte ich euch aufzustehen. Und ihr lieben Zuhörer am Livestream, solltet ihr noch gemütlich in eurem Bett liegen und trotzdem diese Entscheidung treffen wollen, dann bitte ich euch auch, steht auf, vor Gott steht man. Das ist die wichtigste Entscheidung, die ihr in diesem Leben überhaupt treffen könnt. Und die sollte man in Würde treffen. Ich bete vor, lieber Herr Jesus, ich bringe dir jetzt alle meine Sünden und Schuld. Bitte vergib mir. Und sei ab heute der Herr in meinem Leben. Ich danke dir, Herr Jesus. So, das würde mich mal interessieren, ob jemand da ist, der dieses Gebet jetzt zum allerersten Mal wirklich aus vollem Herzen gesprochen hat. Dann zeig mir das doch mal mit einer Handbewegung. Dann gehe ich davon aus, wir sind alle errettet. Wunderbar. Und sollte am Livestream jemand diese Entscheidung getroffen haben, dann würde sich unser Pastor freuen, wenn Sie ihm kurz schreiben würden, und zwar an pastor@cclm.de. Dann bekommen Sie noch ein Geschenk geschickt und ja, noch irgendetwas, gell, da ist was dabei, wo man so die ersten Schritte dann auch tun kann, wenn man so eine Entscheidung getroffen hat. Ja, dann danke ich euch fürs Zuhören.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.